Ja, vielen Dank, lieber Julian, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in diesem Kontext hier sprechen zu dürfen und habe den Panel-Titel direkt schon ein bisschen abgeändert, was in der deutschen Version ganz gut geht, und das H bei den wahren Gefühlen in Klammern gesetzt. Warum? Das wird sich hoffentlich im Verlauf meines kurzen, ich hoffe, ich schaffe es in 10 Minuten, Input gleich offenbaren. Also die Idee ist quasi, Ihnen und euch Einblick zu geben in mein Forschungsprojekt oder unser Forschungsprojekt, was, man kann es nicht ganz lesen, ich mit Doris Kolesch und Sophie Nicolait zusammen bearbeite, seit inzwischen knapp 2 Jahren. Und dieses Projekt ist, wie Julian Kamphausen auch schon gesagt hat, eingebunden in den Sonderforschungsbereich Effective Societies. Und dazu möchte ich nur ganz grundlegend, eben damit man merkt, in welches größere Projekt unser Forschungsprojekt eingebettet ist, darlegen, was unser Sonderforschungsbereich versucht, gemeinsam zu erarbeiten. Der setzt sich zusammen aus Geisteswissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern, und es geht uns darum, die Bedeutung von Emotionen und Affekten für das soziale Zusammenleben zu erforschen. Und es ist interessant, jetzt in den letzten beiden Panels, die ich hier mit als Zuschauer schon drin saß, es ging die ganze Zeit genau darum, die Emotionalität immer sehr stark in den Vordergrund zu heben. Und all das, wenn man sich anguckt, wie News und all die Informationsauf- und Zubereitung im Moment passiert, dass es da ganz stark immer um diese affektive Dimension geht. Und das versuchen wir in einzelnen Projekten an bestimmten Gegenständen zu erarbeiten. Und das theoretische Futter, aus dem wir alle gemeinsam schöpfen, ist gleichsam ein interdisziplinäres und würde sich quasi unter dem Begriff der Affective Theory oder Affect Studies verbinden, nennen. Und da sind eben Strömungen des Body Turn, des Feminismus, der Postcolonial Studies, der Dekonstruktion und auch des Posthumanismus zu nennen. Und entscheidend sind 2 Dinge sozusagen, die wir als Prämissen für die Forschungsprojekte bei uns allen gesetzt haben, ist zu sagen, wir gehen weg von einer individualistischen Perspektivierung hin zu einer sozialrelationalen Perspektivierung von Emotionen und Affekt. Und das wird sich im Einzelnen jetzt gleich noch herausstellen, was das genau meint, setzt voraus, dass wir versuchen, was gute Wissenschaft hoffentlich immer versuchen sollte, Differenzierungsarbeit zu leisten. Und das heißt, dass wir mit einer quasi Basisdifferenzierung angefangen haben, zu sagen, wir unterscheiden eben Gefühl, Emotion und Affekt voneinander. Und Gefühl wäre innerhalb dieser wirklich heuristischen Differenzierung im Subjekt zu verorten und wäre quasi die situativ empfundene Erlebnisdimension. Bei der Emotion handelt es sich dagegen eher um eine kulturell geprägte Konzeption. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Emotionen historisch erzeugt sind und bestimmte tradierte Ausdrucksformen und Darstellungsformen, da kommt dann auch die Theaterwissenschaft ins Spiel, in sich tragen. Und die dritte Kategorie des Affekts ist, der bereitet uns im Verbund die größte Schwierigkeit, weil er der unbestimmteste Begriff ist und quasi eher eine bestimmte Intensität, die zwischen 2 Menschen oder auch zwischen Mensch und Maschine sich ereignen kann, zu beschreiben versucht. Da gibt es viel Theorieballast, den ich jetzt hier natürlich nicht nennen kann. Mein oder unser Forschungsgegenstand ist eben Immersive Theater, und deshalb, glaube ich, bin ich hier auch in dem Panel. Und diese Bilder, die Sie da sehen, sind von 4 Performance-Installationen. 2 davon sind von Signa, dem dänisch-österreichischen Duo, die seit mehreren Jahren Performance-Installationen bauen. In dem Falle ist es Canis Humanus, ganz von Ihnen gesehen links, und Laguna, das auf der rechten Seite. Das sind quasi alles 4, deshalb habe ich die zusammengestellt, Performance-Installationen, die mit Fake-Institutionen arbeiten. Das heißt, man kommt als Zuschauer in eine komplett real durchgestaltete Welt, der ein dichtes Netz an Fiktion zugrunde liegt. Bei Canis Humanus, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen darlegen, ist es zum Beispiel ein Verein, den man besucht am Tag der offenen Tür, und in diesen einzelnen Familien, die man eben von Leib zu Leib besucht, gibt es eine bestimmte Trans-Spezies, die mit den Familien zusammenlebt, die aus, also quasi Hunde im Menschenkörper sind. Und das ist eine gewisse dystopische Setting auch, und man begibt sich als Zuschauer eben da rein und wird für mehrere Stunden Teil dieser Installation. Und der Punkt ist eben jetzt der, immersives Theater. Wir haben heute den Begriff der Immersion schon ganz, ganz oft gehört. Und in den Diskursen kam er ja zum ersten Mal in den 80er, 90ern, vor allem in Bezug auf Computerspiele, in Bezug auf Film, Movie Ride, IMAX Kino und so weiter vor. Und da ist es eben immer der, wie er auch heute gebraucht wurde, der Begriff primär. Diese Immersion, eben dieses Eintauchen, das ist der lateinische die lateinische Ursprungs-, also die Übersetzung aus dem Lateinischen, eintauchen in was denn eigentlich? Und bei Film und Computerspiel und wie wir es heute gehört haben, geht es immer um diese wahrnehmungsphysiologische Ebene. Es geht darum, dass wir visuell und dann getriggert, zum Beispiel durch Audio oder durch bestimmte Geruchsinfiltrationen quasi dazu, den Eindruck eines unmittelbaren, einer unmittelbaren Anwesenheit an diesem Bildort quasi empfinden sollen. Und das, dieses Eintauchen oder Immersion gibt zum Beispiel auch in der Literaturwissenschaft einen großen Diskurs. Da würde man sagen, es ist eher auf einer imaginären Ebene verortet und es ist quasi das immersiviert werden in, als Romanleser zum Beispiel in die fiktive Welt. Und was uns sozusagen mit dem immersiven Theater besonders interessiert, ist dieses Eingetauchtsein auf einer Handlungs- und Aktionsebene. Also, dass man da eben als Zuschauer auch partizipatorisch mitwirkt. Dass man multisensorisch wirklich mit seinem Leib und mit allen Sinnen involviert wird. Und daraus, aus diesen verschiedenen Bedeutungsebenen, die im Diskurs quasi in den einzelnen Disziplinen schon bearbeitet wurden, ist auch sozusagen leicht zu ersehen, warum dieses Immersive Theater quasi gerade zu so einer Art Umbrella-Term auch wird, der diese verschiedenen hier von mir gelisteten Formate in den Gegenwartskünsten also erstmal quasi unter einem neuen Genre oder einer neuen Genrebezeichnung zu versammeln. Mit Blick auf die Zeit gehe ich erstmal weiter. Also ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren etwa 60 verschiedene Arbeiten aus all diesen, dann in sich nochmal Genrebezeichnungen geguckt und ich würde die ersten Beobachtungen Ihnen da gerne vorstellen, Ihnen und euch. Also dieses vermeintliche neue Genre scheint mir deshalb sehr symptomatisch und auch seismografisch, weil es eben ganz stark auf Digitalisierung Bezug nimmt, also das alte Medium Theater und die Gegenwartskünste beziehen sich da ganz stark auf die Phänomene in Bezug auf, wie die Tickets vermarktet werden, wie Fanzines gegründet oder sozusagen dazu noch distribuiert werden. Also diese ganze Ebene von Vermarktung, Distribuierung im Nachhinein darüber reden, ist sozusagen ganz stark meiner Ansicht nach, wirkt das quasi rein. Dann Gamification, ganz viele Formate spielen bewusst mit verschiedenen Ebenen von Spiel. Es gibt meistens oder eigentlich immer irgendein Regelwerk, was am Anfang dem Zuschauer mitgegeben wird und eben Weisen des Storytellings, wie man es auch erst im Game-Bereich kommt, werden quasi wieder fürs Theater adaptiert. Und was man in der Kultur allgemein gerade ganz stark bemerkt, dieses Bedürfnis, dass wir auch als Bürger uns beteiligen möchten an Prozessen, das ist quasi im Kleinen und Miniatur in diesen Theaterformen auch zu merken. Insgesamt, ich mache auch Zuschauerbefragungen bei einzelnen Aufführungen und es wird mir immer öfter gesagt, dass was Julian Kamphausen gerade auch schon angesprochen hat, dass es dieses Bedürfnis irgendwie nach diesem Live vorhanden, miteinander, ganzheitlichen geht und die Grenzerfahrung meint hier, dass es eben dieses Spiel gibt dann zwischen, bei Signer-Arbeiten zum Beispiel, was ist hier eigentlich noch Fiktion und was ist auf der Ebene des Erlebens eigentlich gar nicht mehr von der Fiktion abzutrennen und dass gerade das irgendwie Spaß macht zu entdecken. Man merkt auch, dass es ein relativ homogenes Publikum ist, was da adressiert wird, eben relativ urban, mobil und jung. Und was ästhetisch auffällt, wenn man die Arbeiten mal sich anguckt, ist, dass es so einen gewissen Turn to the Analog, habe ich es jetzt mal genannt, gibt. Also, dass es ganz stark mit Anachronismen gespielt wird. Also, dass bei Signer zum Beispiel, ich nehme das jetzt als, weil ich denke, dass das die Gruppe ist, die man vielleicht am ehesten auch kennen kann. Da wird dann immer mit ganz alten Gerätschaften, mit Kassettendecks oder mit alten TV-Geräten oder es wird mit Absicht quasi eine Zeitlichkeit suggeriert, die nicht in der heutigen, also unbedingt mit der heutigen in Deckung zu bringen ist. Und was mir auffällt auch, ist, dass es eben das Genre Immersive Theater eigentlich von Großbritannien über die Gruppe Punch Drunk herkommt. Und habe ich eine Arbeit von denen mitgemacht, das ist eigentlich inzwischen wirkungsstrategisch eher auf so einer Pleasure-Ebene. Da geht es wirklich eigentlich nur noch darum, irgendwie das zu genießen und fasziniert zu sein von diesem Set-Design, in was man da eintaucht. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite des Spektrums, wenn man es so will, eine gewisse Tendenz, eben was Didaktisches. Also dem Zuschauer dadurch, dass er es so aktiv miterlebt und Teil der Handlung wird, irgendwie was Konkretes mitzugeben auch. Und das Potenzial, was ich in den Arbeiten sehe, ist, dass man eigentlich durch diese Versammlung von Zuschauern und Akteuren in einem durchgestalteten realen Raum einfach bestimmte Narrative ausprobieren kann, wie zum Beispiel auch alternative Lebensformate, was bei Signer zum Beispiel über diese Figuration von diversen Kommunen, wie man utopisch oder auch dystopisch eben miteinander leben kann, dass das da in dieser Form sehr gut probiert werden kann. Und jetzt, um sozusagen zu der versprochenen Theorie auch zu kommen, wäre meine Theoriebildung im Moment auf zwei Ebenen angesetzt oder der Versuch, diese Formenvielfalt jetzt theoretisch zu fassen im Hinblick auf das, was wir im SFB machen. Und das ist zum einen eben diese Immersive Theater Formate als sozialrelationale Modellsituationen zu betrachten. Und damit meine ich, Sie müssen jetzt gar nicht unbedingt alles durchlesen, ich versuche das sozusagen an einem Beispiel zu beschreiben, dass wenn ich als Zuschauer in einer dieser Performances eben zum Beispiel von Signer reinkomme, dass mein Körper in dem Moment, also mein Leib, mit dem ich die Räume betrete, den Saft schmecke, der mir gereicht wird, die modrige Atmosphäre riechen kann, die Performer sozusagen mit mir unmittelbar in einen Dialog treten, dass mein Körper da quasi zur Bühne und zum Akteur gleichermaßen wird. Und Akteur deshalb, weil wir sozusagen ein Emotionsverständnis haben, wie vorhin angekündigt, dass wir das nicht nur grundperformativ annehmen, also dass quasi die Körper nicht einfach festgeschriebene Identitäten sind, sondern dass all das, was uns auch ausmacht, quasi immer wieder performativ angeeignet und durch bestimmte Darstellungspraktiken wiederholt und auch variiert werden kann, dass das in Bezug auf die Emotionen heißt, dass dort bestimmte Situationen gebaut werden, in denen ich überfordert werde, das ist es meistens, und dann ich zu einer bestimmten Emotion quasi, der Darstellung dieser Emotion, zum Beispiel Scham, die in unserem kulturellen Kreis eben lesbar ist bei anderen Subjekten, dass man rot wird oder dass man irgendwie nach unten schaut und da gibt es bestimmte Zeichen, die, also das Subjekt, mit dem ich im Dialog trete, reagiert darauf und das kann sozusagen die Handlung mit beeinflussen. Und in dem Moment, was ich auch als immersive Erfahrung gerne in diesen Theaterformen konzeptualisieren würde, wird mir mein eigenes in der Welt sein, die Art und Weise, wie ich Emotionen verkörpere, wie sie mir durch meine Sozialisierung mitgegeben wurden, wie ich sie deuten kann, das wird mir quasi auffällig. Und der Clou ist eben bei diesem immersiven Theaterform, dass es eben nicht nur dieser Topos des totalen Eintauchens und man ist weg, sondern dass es ein Oszillieren von extrem Eintauchen in die Funktion, aber gleichzeitig auch reflexiv merken, oh, was passiert denn gerade mit mir und wie funktionieren eigentlich diese emotionalen Praktiken. Und ich kürze schon ab, weil ich glaube, ich über der Zeit bin. Der letzte sozusagen Zugriff, der ist vielleicht noch ein bisschen abstrakter, weil er ganz stark mit der Affekttheorie zu tun hat. Aber Immersive Theater ist bei Adam Alson, einem britischen Theaterwissenschaftler, jetzt schon ganz stark kritisiert worden als diejenige Zeitgeist-Theaterform, die uns Zuschauer eigentlich das abverlangt, was wir in unserem neoliberalen Alltag dann sehr gut brauchen und fruchtbar machen können, nämlich, dass wir risikobereit sind, dass wir uns auf unbekannte Situationen schnell einlassen können, dass wir eben mit Überforderungen, dass wir die im Sinne des Kreativitätsdispositivs auch am besten dann noch irgendwie geschickt in der Performance einlösen können, dass wir in einen bestimmten Ethos eingeübt werden. Das ist quasi die Kritik, die man dieser Form entgegenbringen kann. Und wenn man da weiterdenkt und mit der Affekttheorie rangeht und sagt, okay, wenn der Affekt quasi, das ist, was noch nicht das kulturell Eingehegte in einer bestimmbaren Emotion ist, die ich irgendwie lesen kann, sondern irgendwie das Intensive, Fühlbare, aber irgendwie noch nicht kanalisierte durch die Kultur oder durch das, was wir lesen können, dann kann man sozusagen in diesen Formen drei Strategien, das mache ich mit meinem Kollegen Rainer Mühlhoff gerade im SFB zusammen, herausfiltern, wo es um Techniken der Vereinnahmung, Verunsicherung, Verschmelzung geht. Und damit meinen wir, dass quasi meine spezifische affektive Disposition, die ich mitbringe, qua Sozialisation und auch qua Vorerfahrung mit diesen Theaterformen, dass das immer in Resonanz steht mit den Menschen, mit den Performern, den Figuren, mit allen Interaktionen, in die ich da trete, dass es da eine permanente Resonanzbeziehung gibt, die also aufeinander einwirkt und die quasi das Gesamtereignis bestimmen. Und in dem Sinne kann man es eben auch, wenn man das kritisch machen will, und das kann man bei einigen der Arbeiten auch unbedingt tun, auf so eine biopolitische Ebene runterbrechen und mal angucken, was eigentlich mit uns, dem Zuschauerkörper, der quasi zum Prosumer wirklich der eigenen Kunsterfahrung wird, weil er das, was er da erlebt, quasi auch noch selber erzeugt, was da dahinter steckt. Und dann damit könnte man, und das ist sozusagen mein letzter Punkt, damit könnte man eben Immersion ausweiten auf andere Phänomene, weggehen von nur diesem wahrnehmungsphysiologischen, visuellen dieses Topos von der Anwesenheit am Bildort, sondern zu sagen, okay, wie funktionieren Konsumsphären einfach heutzutage? Wird da nicht auch eine Modulation am Subjekt in Bezug auf affektive Resonanzen vorgenommen? Und in Ausbildungscamps zum Beispiel gibt es einen Text, Sie sehen gleich noch die Literaturangaben, wo Scott Magelson über Camps spricht in den USA, wie die Soldaten ausgebildet wurden für den Irakkrieg, was da wirklich für Rollenszenarien real in durchgestalteten Räumen inszeniert und was da gemacht wurde. Das ist sozusagen auch eine Form, die wir dann mit Immersion beschreiben könnten auf so einer emotional-affektiven Ebene. Und das Letzte wären Workplaces, dazu hat eben Rainer Mühlhoff gearbeitet, also mal zu schauen, wie findet denn eigentlich da diese Einbindung, dass man irgendwie, dass es kein Problem ist, nachts um zwei noch irgendwie die Mails zu beantworten und was für eine Technik des Teambuildings und all diese Prozesse, was mit Subjekten in heutigen Workplaces gemacht wird, kann das nicht auch sehr sinnvoll mit Immersion beschrieben werden. Und hier noch ich entschuldige mich, dass ich ein bisschen über der Zeit bin, aber das ist sozusagen bei der Dichte des Themas auch kaum zu machen. Nochmal die Literatur, auf die ich mich konkret bezogen habe und die Liste der Künstler und Künstlerkollektive, die ich jetzt sozusagen am einschlägigsten für den Bereich finde. Und ich freue mich über Nachfragen und erläutere auch gerne nochmal, was Unverständnis jetzt erregt hat oder offen gehalten hat. Vielen Dank.
Ja.